Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Beim Namen Beate Uhse, da bildet sich bei den meisten im Kopf vermutlich gleich der Name Sexshop. Und ja, Beate Uhse hatte ein Sexshop-Universum, aber die Frau war weit mehr. Beate Uhse, ein Leben gegen Tabus, heißt jetzt ein neues Buch. Das hat Katrin Rönicke geschrieben. Sie ist Jahrgang 82, in Wittenberg geboren, lebt aber in Berlin, arbeitet auch für Deutschlandfunk Kultur und gibt einen feministischen Podcast heraus, den Lila-Podcast, und hat seit 2017 ein eigenes Podcast Label Haus 1 mitgegründet. Jetzt wollen wir aber über Beate Uhse reden. Katrin Rönicke, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Über Beate Uhse ist ja schon viel erzählt worden. Wir haben uns gerade beide gesagt, dass es da auch Filme und Bücher gibt. Ich habe auch eins gesehen, einen Film, Beate Uhse, Das Recht auf Liebe, war im ZDF 2011. Warum nun Ihr Buch? Welche neuen Aspekte gibt es darin, die man nicht schon längst kennt?
Ich hätte ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, auch gedacht, dass sowieso schon alles erzählt ist, bin dann aber darauf gestoßen, dass vieles von dem, was heute über Beate Uhse bekannt ist und auch immer wieder verbreitet wird, ja zum Teil Firmen-PR eigentlich ist, aus dem Hause, also der Firma Beate Uhse. Zum Beispiel die ganze Geschichte um die Schrift X, also die Aufklärungsschrift, die im Grunde der Start dieses Unternehmens war, wo Beate Uhse Frauen Tipps gegeben hat, wie sie nicht schwanger werden können nach dem Krieg. Durchaus eine wertvolle Information. Und da beginnt auch so ein bisschen der Mythos um sie als Aufklärerin der Nation. In meinem Buch habe ich dann herausgefunden, auch im Gespräch mit Verwandten und Wegbegleitern, dass auch diese Schrift X letztendlich nur der Versuch war, nach dem Krieg Geld zu verdienen, wie viele Deutsche natürlich nach dem Krieg irgendwie ihre Kinder ernähren mussten. Und auch Beate Uhse musste das natürlich tun. Sie hat es zuerst mit Traumdeutung versucht, dann hat sie versucht, mit ihrem zweiten Ehemann ein Haarwuchsmittel zu verkaufen. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Aber diese Aufklärungsschrift, die hat sich eben super gut verkauft.
Die war ja in den 30er Jahren erstmal was ganz anderes. Die hat ja erst eine Karriere als Pilotin begonnen. Das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Wie ist sie denn in der Nachkriegszeit zur Geschäftsfrau der Aufklärungs- und Sexartikel dann geworden?
Ja, ich denke, das war tatsächlich so ein bisschen aus der Not heraus. Also sie hat, wie gesagt, versucht einfach mit verschiedensten Dingen Geld zu verdienen. Es kommt natürlich begünstigend dazu, dass ihre Mutter Ärztin war. Sie war eine der ersten Ärztinnen überhaupt in Deutschland, die auch wirklich praktiziert hat. Frauen haben das damals eben eigentlich nicht getan. Und sie hat ihre Tochter, also die Mutter hat ihre Tochter früh aufgeklärt, alles über Sexualität erzählt. Das heißt, einen Wissensvorsprung hatte Beate Uhse durchaus und konnte das dann sehr geschickt für sich nutzen.
Sie gilt ja neben Oswald Kolle, zumindest in der Bundesrepublik, als die Pionierin der sexuellen Aufklärung. Und die Schrift X, die haben Sie schon erwähnt. War da auch Idealismus dabei oder reine Geldnot?
Ja, das kann man aus der heutigen Perspektive eigentlich kaum so richtig sagen. Natürlich wurde dann, wie in dieser Firmen-PR, die es später gab, so ab den 60ern gab es professionelle Texter, die sich dann eine Geschichte ausgedacht haben, damit Beate Uhse, die immer auch mit ihrem Gesicht für die Firma stand, natürlich besonders hell leuchtet und strahlt. Da wurde das natürlich sehr idealisiert und sie hat den Menschen geholfen und sie hat sie aufgeklärt. Wenn man sich die Kataloge anschaut, dann ist das auch eine sehr persönliche, liebevolle Ansprache, die dort passierte in den 50er, 60er Jahren. Und dann glaube ich ihr das ein Stück weit auch. Und trotzdem werden natürlich direkt dazu Produkte angeboten, die dann den Eheleuten zum Beispiel helfen sollen, wieder besseren Sex zu haben.
Eheleute wohlgemerkt. Ja. Beate Uhse hat ihr Geschäft ja dann zu einem regelrechten Konzern ausgebaut. Wie hat sie das geschafft?
Ja, sie war eine ziemlich clevere Geschäftsfrau. Also sie hat relativ schnell Leute auch eingestellt, um Dinge zu erledigen, um überhaupt wachsen zu können, mehrere Kataloge verschicken zu können. Sie war auch sehr knausrig gleichzeitig. Also wenn es darum ging, Porto zu sparen, dann ist sie auch mal mit Wagenladungen voll von Katalogen durch die ganze Republik gefahren, um eben einen Ortsbrief versenden zu können und irgendwie, ich glaube, 10 Pfennig oder so zu sparen. Also sie war da so ein bisschen knallhart und sie hat auch immer für ihr Geschäft gelebt. Letztendlich an einer Stelle in ihrer eigenen Autobiografie sagt sie, dass das Geschäft für sie selber so ein bisschen wie Familienersatz eigentlich war. Also so wie Familie, aber macht nicht so viel Ärger, sondern wächst und blüht und sie kann sich da mit voller Sorge hineinstürzen. Und ich glaube, diese Verwobenheit und dieser Enthusiasmus, der war es letztendlich, der dazu geführt hat, dass sie immer auch genau richtig reagiert hat. Also wenn sich so Möglichkeitsfenster eröffnet haben, dann war sie eigentlich sofort zur Stelle und ist expandiert und ist dahin gegangen, wie zum Beispiel 89, als die Wende war und sie sofort tausende Kataloge dann in die ostdeutschen Städte geschickt hat.
Sie bezeichnen sie in Ihrem Buch als eine Art Influencerin unter den Frauen ihrer Zeit. War sie das wirklich?
Na, ich glaube, heute würde man das so nennen, wenn jemand so stark mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Gesicht und Bildern des eigenen Gesichtes auftritt, um ein Produkt zu verkaufen, und das letztendlich hat sie genau das einfach nur getan, dann sagen wir heute, zumindest wenn es um Social Media geht, Influencer dazu. Und damals gab es natürlich kein Social Media und trotzdem gab es den Spiegel, gab es das Fernsehen und gab es auch ihre Kataloge, und da ist sie immer mit ihrem Gesicht aufgetreten. Also sie hat die eigene Firma, die eigenen Produkte, die sie angepriesen hat, ganz, ganz stark mit der Persönlichkeit, und ich empfehle Ihnen dieses und ich empfehle Ihnen das angeboten, und das machen Influencer heute letztendlich ja auch so.
Ich habe extra von ihr im feministischen Podcast geredet, um Ihnen die Frage stellen zu können, ob Beate Uhse eine Feministin war. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, nein. Also sie war auf jeden Fall sehr emanzipiert. Sie hat Dinge vorangetrieben. Sie hat gegen Tabus gekämpft. Vor allem in den 50er, 60er Jahren gab es ja eine sehr enge Sexualmoral, sehr enge Regeln, innerhalb derer man sich bewegen musste. Und dann aber 1975 wurde die Pornografie in Deutschland legalisiert, und spätestens da zeigt sich für mich, dass sie keine Feministin ist, weil es gab sehr viel Kritik an üblichen Pornofilmen, in denen eben Frauenrollen sehr eindimensional waren, und sie hat selber auch solche Pornofilme mit ihrer Firma rausgebracht und war im Grunde taub für diese feministische Kritik und hat sich darum auch nicht weiter gekümmert, also bis zum Schluss auch nicht weiter darum gekümmert, sondern eher auch gesagt, naja, mit den Feministinnen rede ich eigentlich nicht.
Vieles, was wir heute mit Beate Uhse verbinden, hat eben genau mit diesen Pornos auch zu tun. Würden Sie sagen, dass Beate Uhse dabei immer noch einen fortschrittlichen Ansatz hatte, oder hat letztlich ihre Firma auch nur die männlichen Sexbedürfnisse bedient?
Ich würde Letzteres sagen, also das liegt sicherlich auch daran, dass sie selbst ab Anfang, Mitte der 70er Jahre sich aus der Firma mehr und mehr rausgezogen hat. Sie hatte eine schwere Scheidung hinter sich, sie hatte gerade eine neue Liebschaft mit John Holland, ein schwarzer Amerikaner, und hat eigentlich die 10 Jahre, so ab 1972 etwa würde ich sagen, sehr wenig für die Firma gemacht, und gleichzeitig hat ihr jüngster Sohn Ulrich Rotermund dort so ein bisschen die Fäden in die Hand genommen. Und das war eben auch, als das Pornogeschäft groß wurde, und er hat dieses Pornogeschäft bei Beate Uhse dann sehr stark geprägt und hatte natürlich einen männlichen Anspruch, hatte eine männliche Sicht auch darauf, und entsprechend, ja, also fortschrittlich kann man das, was da an Pornos produziert wurde, sicherlich nicht bezeichnen.
Wir wollen jetzt nicht über feministische Pornos reden, das schaffen wir gar nicht mehr, das ist ein weites Feld. Trotzdem die Frage zum Schluss, was bleibt denn, wenn das Unternehmen Beate Uhse ja schon zum x-ten Mal Insolvenz angemeldet. Was bleibt von ihr übrig?
Ich glaube, es bleibt ein Stück deutsche Geschichte, weil sie doch sehr prototypisch für vieles steht. Also nach dem Krieg auf die Beine kommen, als Frau emanzipiert in einem bestimmten Bereich zu leben und eben auch diesen ganzen Kampf für eine lockerere Sexualmoral, den hat sie ja mitgekämpft bis vors Gericht, neben vielen anderen auch. Und ich glaube, dieser Teil der Geschichte, der ist etwas, den hat sie sich auch verdient, dass man sie dafür huldigt.
Katrin Rönecke war das. Zum 100. Geburtstag von Beate Uhse, der ist erst am 25. Oktober, erscheint ihre Biografie Beate Uhse, Leben gegen Tabus. Danke für das Gespräch im Studio.
Ich danke Ihnen.